SWR 2 Forum.
Das Klima bei der Grünen Woche wird die Landwirtschaft zum Bauernopfer. Ich bin Werner Eckert. Die Bauern gehen auf die Barrikaden, demonstrieren und protestieren wie lange nicht. Sie sind frustriert, sehen sich als Opfer einer gesellschaftlichen Debatte und missachtet vom Rest der Bevölkerung. Vor allem fürchten sie aber um ihre Zukunft. Tatsächlich hat sich die Zahl der Betriebe ja in den vergangenen 25 Jahren so grob gesagt halbiert. Den Bauern, die es noch gibt, geht es aber deshalb auch nicht besser. Und gleichzeitig droht das Geld aus Brüssel, drohen die Subventionen knapper zu werden und wachsen die Umweltanforderungen an die Landwirtschaft. Wie sehen da Lösungen aus, die den Bauern helfen, aber auch Artenvielfalt erhalten, Klima, Boden, Luft und Wasser schützen? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Einer unserer Gesprächspartner ist Martin Schäberle und er ist ein betroffener Bauer aus Greufelden im Kreis Böblingen und einer der Sprecher der Bewegung Landschaft Verbindung. Herr Schäberle, warum jetzt? Warum machen die Bauern gerade jetzt sich so bemerkbar?
Wir machen uns deshalb aktuell so bemerkbar, da das berühmte Fass mit dem letzten Tropfen wahrscheinlich übergelaufen ist oder definitiv übergelaufen ist.
Was ist in dem Fass schon drin?
Ja, in dem Fass sind unbändig viele Auflagen drin, die wir alle gerne erfüllen, aber aktuell sind wir an dem Punkt, dass wir uns einer Auflagenflut entgegensehen, die auf uns zurollt, mit immer noch mehr Forderungen, wo es den Anschein macht, dass sie nicht entlohnt werden. Wir stellen uns allen Herausforderungen, das haben wir die letzten 500 Jahre in der Landwirtschaft schon gemacht, das werden wir die nächsten Jahre auch machen müssen, aber es gehört eben auch eine Entlohnung dazu und die wirtschaftliche Situation auf den Betrieben, die könnte durchaus besser sein. Das gesellschaftliche Standing hatte auch schon bessere Zeiten in der Landwirtschaft. Wenn man auf dem Feld arbeitet, sieht man nicht selten irgendwelche in der Freizeit sich bewegenden urbanen Städter, die Nase rümpfen, Ohren zuhalten und ja, da fragt man sich manchmal, was tue ich hier eigentlich noch und für wen mache ich das?
Und was war der Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen jetzt gebracht hat?
Na, der Tropfen war die Veröffentlichung des Agrarpaketes im September durch die Umweltministerin und die Landwirtschaftsministerin.
Das heißt, Einschränkungen bei Pestizideinsatz, Einschränkungen bei der Düngung und dergleichen.
Genau.
Professor Christine Wieck ist bei uns, Leiterin des Instituts für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Marktlehre an der Uni Hohenheim. Frau Professor Wieck, ist da eigentlich die Ursache für die Misere, die uns Herr Schäberle geschildert hat aus seiner Sicht, ist das Marktversagen? Funktioniert da was nicht in der Marktwirtschaft? Ist da die Politik über Jahre am Pennen gewesen? Oder sind es, wie viele ja sagen, wir Verbraucher, die sich einfach schäbig verhalten und deswegen die Bauern in diese wirtschaftlich prekäre Lage bringen?
Ja, ich denke, es ist eine Kombination vieler Faktoren. Wir haben Politikversagen, ganz sicher, weil viele wichtige Entscheidungen über die Jahre immer auf die lange Bank geschoben wurden, auch auf Druck des Bauernverbandes. Man wollte keine Änderung, aber andererseits hat sich natürlich durch internationale Entwicklungen, durch viele Berichte, durch Wissen, das angesammelt wurde, die Umweltbewegung, es wurde ja schon viele Jahre auf Probleme im Agrarsektor in Bezug auf die Umweltwirkung, in Bezug auf Biodiversitätsentwicklung und so weiter hingewiesen. Aber zu einem gewissen Teil ist es auch Marktversagen, da von den Marktpartnern, den Bauern auch immer wieder suggeriert wurde, ihr müsst wachsen, ihr müsst mehr produzieren, ihr müsst größer werden und ein immenser Kosten- und Preisdruck ausgeübt wird. Aber andererseits den Verbrauchern immer wieder suggeriert wird, alles kommt aus einer heilen landwirtschaftlichen Welt und eigentlich die Verbraucher und Verbraucherinnen sich ja auch immer so eine Art Bullerbü auf dem Land wünschen, aber nicht bereit sind, dafür zu zahlen. Auch weil ihnen von dem Lebensmitteleinzelhandel und den Marktpartnern suggeriert wird, dass man beste Qualität zum besten Preis bekommen kann.
Schließlich haben wir noch in der Diskussionsrunde Professor Hubert Wiggering. Er ist Sprecher der Deutschen Agrarforschungsallianz, ein Zusammenschluss von Agrarforschern, ist von Haus aus Agrarökologe an der Universität Potsdam. Diese Agrarforschungsallianz Allianz, Professor Wiegering, die hat ja ein Leitbild gemacht oder eine Studie, wie Landwirtschaft 2049 aussehen könnte und sollte. Ich habe mir das angeguckt und dachte, schöne, heile Welt. Da ist von regionaler Landwirtschaft im Einklang mit der Umwelt und den Verbrauchern die Rede und die auch noch gut für die Bauern ist. Wie weit sind wir eigentlich davon weg?
Leider sind wir sehr weit davon entfernt, aber was gut ist an diesem Prozess ist, dass wir hineingegangen sind und dem Prozess an sich erstmal mehr Aufmerksamkeit widmen. Das heißt, dieses Miteinander reden und gemeinsame Wege suchen, das ist, glaube ich, etwas, was mehr als nur eine Floskel sein muss, wo wir wirklich auch neue Formate suchen müssen, miteinander diese Dinge zu entwickeln. Und da ist diese Deutsche Agrarforschungsallianz hineingegangen, auch um aus den Köpfen rauszubekommen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir Änderungen in Kauf nehmen müssen, dass die zukünftige Produktion mit Rahmenbedingungen und Ansprüchen von heute dann nicht mehr so sehr viel zu tun haben wird. Und dazu brauchen wir eben diese Zielbilder. Es ist nicht nur dieses eine, es sind viele Facetten, weil standortbezogen die Landwirtschaft nun überall irgendwie anders aussehen wird. Und das, was die Zielsetzung ist, den Landwirtinnen und Landwirten wirklich eine Orientierung zu geben und dort Verbindlichkeit reinzubringen. Und das nicht nur, was die Landwirte betrifft, sondern auch die Öffentlichkeit, dass in diesem gesellschaftlichen Prozess die Politik dann auch ihre Verantwortung übernehmen muss, diesen Prozess zu orchestrieren sozusagen. Und dabei bedarf es eben einer Dirigentenrolle. Die muss die Politik übernehmen, muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen, aber bitteschön zusammen mit den Akteuren, mit allen Akteuren.
Das ist ja, Herr Schäberle, eigentlich genau das, was Landschaftsverbindung jedenfalls auf der Frontseite Ihrer Homepage als zentrale Botschaft hat. Wir wollen mit den Menschen reden. Ist da in der Vergangenheit zu wenig geredet worden oder wollen Sie denen einfach mal erzählen, was Sie von der Sache halten, was Sie glauben, was geschehen müsste?
Ich denke mal, das ist einer der Kardinalfehler der Landwirtschaft der letzten 30 Jahre, dass wir den Verbraucher nicht mitgenommen haben in der Entwicklung der Landwirtschaft. Wir produzieren eben nicht mehr wie in den 70er Jahren, 80er Jahren. Unsere Maschinen sind größer geworden, aber die sind nicht zum Spaß größer geworden, weil ich es toll finde, auf einem sündhaft teuren Traktor über die Felder zu fahren, der ausgestattet ist mit GPS, dass er automatisch fährt, automatische Teilbreitenschaltungen an der Pflanzenschutzspritze, damit die Produktionsmittel exakt platziert werden können, um Ressourcen zu schonen, um umweltschonend zu produzieren. Das haben wir total vergessen, da den Verbraucher mitzunehmen. Aber ich möchte auf Herrn Wiegering kurz eingehen. Sie sagen, die Politik soll der Dirigent der neuen Rahmenbedingungen sein. Die Politik war in den letzten 50 Jahren der Dirigent und wir haben alles umgesetzt, was uns immer vorgebetet wurde. Nur sind wir einfach nicht in der Lage, die Novelle, die vor 5 Jahren gegolten hat, heute schon wieder zu novellieren. Wir haben Investitionen, ja, ein Stallgebäude zum Beispiel, das wird in der Landwirtschaft auf 20 Jahre oder noch länger finanziert. Wie sollten sowas vonstatten gehen? Als ich in Hohenheim studiert habe, hieß es, Leute, wir haben die Systeme, wir sind gut produziert, das ist alles staatsvorgegeben gewesen und heute soll alles über den Haufen geworfen werden.
Aber Herr Schäberle, das ist ja genau der Punkt. Frau Wieck hatte ja anfangs auch gesagt, dass es eine Form des Politikversagens gibt und Sie haben gerade selbst auch ausgeführt, dass man Ihnen was vorgegeben hat und das ist das, was anders werden muss, dieses ernsthaft Dinge miteinander besprechen und aufzuzeigen, wo es hingehen soll. Dabei aber auch zu akzeptieren, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen auch einhalten müssen. Wir reden jetzt hier nicht, weil die Landwirte etwas gänzlich falsch gemacht haben, sondern wir reden eigentlich hier, weil die Landwirte alle Rahmenbedingungen eingehalten haben, alle rechtlichen Vorgaben eingehalten haben. Und das ist, glaube ich, genau das Manko, dass diese Rahmenbedingungen einfach nicht mehr stimmen. Wir müssen einsehen, dass es eben teilweise keine verhandelbaren Größen mehr gibt, wie Umweltsysteme, die uns aufzeigen, dass wir die Grenzen nicht nur erreicht haben, sondern überschritten haben, dass wir auf der stofflichen Seite die Systeme überstrapaziert haben, Nitrat dass uns die Beispiel. Biodiversität wegläuft etc.
Aber das ist ja unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen passiert. Und diese Rahmenbedingungen wurden ja durch die Politik festgesetzt. Und wenn Sie sagen, die Politik muss wieder die Richtung vorgeben, dann frage ich mich, warum die Politik jetzt plötzlich besser sein soll als das, was in den letzten 20, 30 Jahren politisch entschieden wurde. Weil Politik ist ja auch das Ergebnis eines Ringens um Interessenausgleich und Kompromisse finden. Und da haben sich in den letzten 20, 30 Jahren oft die doch eher in Richtung Produktion und Effizienz guckenden Interessen durchgesetzt, zusammen mit den Vermarktern und Lebensmitteleinzelhandel. Und von daher bin ich jetzt auch so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, jetzt muss die Politik in einem Dialog eine neue Richtung vorgeben. Ja, das ist richtig, aber warum soll es denn jetzt besser werden?
Nur die Politik soll ja nicht die Richtung vorgeben, die gestalten wir gemeinsam aus. Das, wo ich drauf abgehoben hatte, war, dass wir meines Erachtens einen Dirigenten brauchen, um dieses Ganze zu orchestrieren, die einzelnen Akteure wirklich zusammenzubringen und dann gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und
wer ist denn wir?
Ich
habe das Gefühl, dass wir in der Landwirtschaft nur in eine Ecke gedrängt werden, weil wir angeblich das Grundwasser verseuchen, wir bringen die Insekten um, wir quälen unsere Tiere und so kann ich noch mehrere Punkte aufzählen. Wir stehen in einer Ecke drin als die großen Buhmänner der Nation. Wir haben uns im gesetzlichen Rahmen aufgehalten, da halten wir uns heute noch auf. Ich denke mal, viele meiner Berufskollegen haben gesetzliche Standards bei weitem übertroffen, nach oben hin in eine Richtung. Und jetzt sagen Sie wir. Wer ist denn wir, der am lautesten schreit? Dann sind wir mit unserer Bewegung aktuell auf einem guten Weg, weil wir können noch viele Leute mobilisieren und können das Schreien noch lauter und wir haben die Maschinen dazu, dann werden wir noch mehr gehört. Oder sind es die NGOs, die uns genau in diese Ecke stellen? Oder ist es wir, der urbane Stadtmensch, der meint, er weiß, wie man Getreide produziert, wie man Gemüse produziert, wie man schaut, dass es seinen Tieren gut geht? Ich habe das Gefühl, jeder weiß es besser, nur wir Landwirte, die es von der Pike auf gelernt haben, wir sehr viele Agraringenieure haben, wir sind vom Staat ausgebildet, vom ersten bis zur letzten Person. Ja, wir sollen es nicht mehr wissen. Das verstehe ich nicht.
Ja, vielleicht ist wir in der Tat die falsche Terminologie, dass wir wirklich dann auch Ross und Reiter nennen. Es sind in der Tat alle Konsumenten, sowohl im Stadtbereich wie im ländlichen Raum. Es sind Sie, die Landwirte, ist der Einzelhandel, es sind die NGOs, es ist auch die Wissenschaft, die Verantwortung übernehmen muss und dort rein muss. Und ich denke, Sie hatten, Herr Schäble, eben dieses 10-Punkte-Programm des Bundeslandwirtschaftsministeriums vom September erwähnt, wo es darum geht, insbesondere den Zielen des Übereinkommens von Paris, den Klimazielen dort gerecht zu werden. Ich denke, dass wir aber so Vorlagen auch nutzen können, aufzuzeigen, was dort nicht geht, dass wir aber damit auch bei solchen Vorlagen aus dieser Situation rauskommen, aufzuzeigen, nicht immer nur aufzuzeigen, was nicht geht, sondern das auch mal umzudrehen und zu sagen, in welche Richtung soll es denn gehen? Und das, was mir dort imponiert und mir Mut macht, ist, dass viele Landwirte jenseits, wie Sie es auch selbst sagen, jenseits der öffentlichen Debatte Dinge erproben, neue Anbaumethoden erproben, neue Formen der Nutztierhaltung erproben und auch Wege gehen, die wir als Beispiel nehmen könnten, um in die richtige Richtung zu laufen.
Wenn man einen Dirigenten braucht für eine solche Debatte, da hatten wir ja eben drüber diskutiert und Herr Schäberle gesagt, die Politik hat das nicht geleistet. Wer soll das denn sonst machen?
Also ich denke, diese Idee, alle an einen Tisch zu bringen und eine Zukunftsvision zu entwickeln, manche nennen es Gesellschaftsvertrag, jetzt ist diese Zukunftskommission genannt worden, ein gemeinschaftliches Verständnis darüber zu entwickeln, wie denn die Landwirtschaft sich weiterentwickeln kann und nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Agrar- und Ernährungsindustrie bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel. Das ist sicher der richtige Weg. Und dann muss man die verschiedenen Zielkonflikte, denen wir ausgesetzt sind, dass die planetaren Grenzen dass wir an den knabbern oder die teilweise schon überschritten sind, aber ein Aspekt auch, dass wir eine starke Internationalisierung der Agrarwirtschaft erleben und dadurch die Austauschbarkeit und der Druck auf der Wettbewerbsdruck auf dem europäischen Markt, aber natürlich auch auf anderen Märkten weltweit deutlich ansteigen. Bei höheren Ökologisierungsanforderungen, das ist natürlich auch ein Riesenproblem und das ist auch Teil des Problems, warum dieser wirtschaftliche Druck jetzt auf den Betrieben so schwer lastet. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren wurde an Einzelproblemen geschraubt und aktuell mit dem Agrarpaket ist ja jetzt auch wieder ein Einzelproblem Biodiversität und Klimaschutz adressiert worden, aber wir müssen weg von diesen Einzellösungen hin zu einem breiteren Lösungsansatz.
Nun haben wir ja bei der Bestandsaufnahme schon das Problem, dass auf der einen Seite Herr Schäberle sagt, wir haben alles richtig gemacht, wir haben uns immer nach dem orientiert, was die Politik wollte und wir sind auch nicht die Brunnenvergifter, als die uns die Umweltverbände darstellen. Sie beide haben von planetaren Grenzen gesprochen, die überschritten sind. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Herr Wegering, haben die Bauern denn alles richtig gemacht und in welchem Sinn haben sie alles richtig gemacht?
Also zunächst erstmal die rechtlichen Rahmenbedingungen, das will ich gerne unterstellen, sind alle eingehalten worden. Nur sie sind am Ende des Tages falsch gesetzt worden. Wir haben dort Bereiche, zum Beispiel die berühmte Nitratproblematik, wo wir aber sehen müssen, dass wir am Ende des Tages doch eine Überbelastung der Systeme haben und dass wir letztlich über den Nährstoffbedarf der Kulturpflanzen hinaus gedüngt haben, dass dieses nun Nährstoffüberschüsse erzeugt im Boden und dass das dann Stickstoffemissionen ergibt, dass dort Stickstoff insgesamt freigesetzt wird und Nitrat die Grundwässer belastet, ist nun mal Fakt. Und dass die Landwirtschaft dazu beigetragen hat, ist auch immer wieder nachweisbar, weil wir an bestimmten Standorten eben viel differenzierter vorgehen müssen. Beispielsweise den genauen Düngebedarf der Pflanzen eruieren sollten, die Nährstoffgehalte und die Nährstoffwirkung des organischen Düngers ganz anders mit in die Betrachtung einbeziehen müssen, bessere Systeme entwickeln können. Und das können wir über Sensorik, das können wir über anderes Ausbringen des Stickstoffs. Da sind Verbesserungsmöglichkeiten da. Aber wir haben immer dann noch, dass wir in Teilen eine Systemänderung benötigen. Das heißt, hier kommt es auch darauf an, wie wir zukünftig unsere Ackerflächen nutzen, ob wir sie, um die Nutztiere durchzufüttern, nutzen.
Das ist ein Plädoyer für weniger Fleisch und mehr pflanzliche Ernährung letztlich.
Am Ende des Tages kommen wir meines Erachtens bei dieser Diskussion raus, dass wir die Tierbestände letztlich verkleinern müssen und dass dann, wenn wir ständig von einer natürlichen Kreislaufführung sprechen und vor allen Dingen Stoffkreisläufe betrachten, diese viel besser in den Griff bekommen können.
Ach, ja. Herr Wegering, da möchte ich doch mal ganz direkt einhaken. In der Verteilung der Tierhaltung, da gehe ich noch mit Ihnen mit, da wir große Veredelungszentren in Deutschland haben.
Schweinehaltung ist Veredelung und das bedeutet, im Nordwesten der Republik, da gibt es unglaublich viele bei Ihnen da unten.
In Bayern haben wir auch große Schweinehochburgen. Da möchte ich nicht mal widersprechen und dass da eventuell auch über das Ziel rausgeschossen wurde, diese Probleme sind uns in der Landwirtschaft bewusst. Ich habe nie gesagt, dass wir nichts falsch gemacht haben in der Landwirtschaft. Aber Ihre Aussage, die Tierhaltung muss generell runtergefahren werden. In Deutschland hatten wir noch nie so wenig Großvieheinheiten, und das heißt ja nichts anderes wie Tiere, wie aktuell. In den 60er Jahren hatten wir ein Vielfaches an Rindern in Deutschland stehen. Da uns jetzt einen Schuh draus zu drehen, das ist nicht zielführend. Ich zweifle nicht an, dass die Landwirtschaft in manchen Gebieten für Nitratbelastungen im Grundwasser verantwortlich ist. Aber Sie wissen genauso wie ich, wenn Sie sich mal den Nitratbericht sauber durchgelesen haben, wie das Messstellennetz in Deutschland aussieht. Bis 2012 hatten wir 169 Messstellen. Das sind 0,4 Messstellen pro 1000 Quadratkilometer. Jetzt haben wir das auf 600 erhöht. Und es sind immer werden nur die schlechtesten Messstellen herangezogen. Also Statistik habe ich zu meiner Studienzeit gelernt, dass es anders funktioniert. In der Statistik wirft man die Ausreißer nach oben und nach unten weg und kann nicht nur die schlechtesten Brunnen nehmen. Und dann erklären Sie mir mal, wie in einer mittelgroßen Stadt in Heilbronn eine rote, quasi eine über dem Messwert liegende Messstelle mitten in der Stadt sitzt. Herr Wo Schäberle, haben wir da in der Landwirtschaft bitteschön dafür die Verantwortung zu ziehen?
Herr Schäberle, wenn man sich die Statistiken anguckt, kann man lange streiten über einzelne Brunnen. Aber ich glaube, man kann auch nach dem neuen Messnetz und nach einem wesentlich größeren Messnetz, dem Euer-Messnetz, ja nicht in Abrede stellen, dass es ein Nitratproblem gibt und dass sich da sehr differenziert in manchen Regionen verbessert, verschlechtert, aber im Schnitt nichts geändert hat seit vielen Jahren.
Möchte ich, Herr Eckert, da gehe ich nicht mit dieser Aussage. Aber wir haben,
man kann nicht mitgehen.
Also wir fordern zuerst mal ein EU-einheitliches Messstellennetz. Deutschland sitzt nach wie vor mit seiner tollen Überarbeitung der Messstellen, wo jetzt 600 und ich glaube 89 Messstellen zugrunde liegen, immer noch am viertletzten Platz der EU mit der Messstellendichte. Und es werden nach wie vor die höher belasteten Brunnen in diese Geschichte einbezogen. Und dann wird mit einem Median gearbeitet und nicht mit einem Durchschnitt. Das sind alles solche Fehler, die in diesem System liegen, warum wir auf die Barrikaden gehen. Wir fordern eine höhere Binnendifferenzierung, dann machen wir da was. Baden-Württemberg ist doch ein tolles Beispiel. 1991 wurde die Schalwo eingeführt.
Die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung.
Ja, genau, für Wasserschutzausgleichsverordnung. Wir haben doch in Baden-Württemberg große, große Erfolge. Mein Betrieb war 1990, da hat er noch der Vater geführt, auch mitten im Wasserschutzgebiet. Wir sind bei weitem in keinem Problem- oder Sanierungsgebieten mehr.
Und das trotz 500 Muttersauen und Ferkelaufzucht, also ein Viehhaltungsbetrieb, wollte ich noch anmerken an der Stelle. Frau Professor Wieck, Sie hatten eben interveniert.
Genau, also ich denke, und das hat ja auch Herr Schäberle gesagt, es gibt Regionen, Veredelungsregionen, wo es große Probleme gibt. Es gibt auch, und gerade Baden-Württemberg gehört ja dazu, wo praktisch zu sehr geringen Teilen rote Gebiete ausgewiesen sind.
Das sind solche, wo die Nitratbelastung besonders hoch ist.
Genau. Und ich glaube, es bringt jetzt nichts, immer nur auf dem Messstellennetz rumzuhacken. Es war am Anfang nicht optimal, mittlerweile ist es verbessert worden. Und es ist auch repräsentativ in dem Sinne, dass es die Landnutzung in Deutschland abbildet. Und man muss ja nicht nur aufs Messstellennetz gucken, man kann ja auch auf die Stoffstrombilanzen gucken und wie viel Stickstoff auf die Flächen raufgeht und wie viel von den Pflanzen entzogen wird. Es gibt ja auch verschiedene Indikatoren, die auch andeuten, dass es dort für Deutschland gesamt Probleme gibt und diese Probleme konzentrieren sich in bestimmten Regionen. Und ich denke, das ist was auch von der Landwirtschaft anerkannt werden muss und ja auch anerkannt wird. Es gibt Regionen, wo es Probleme gibt. Die Frage ist jetzt, wie geht man von da aus weiter? Wie löst man das Problem?
Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass da der Bauernverband auch eine besondere Rolle gespielt hat.
Der Bauernverband ist natürlich die berufsständische Vertretung der Landwirtschaft und der saß ja bei allen Politikentscheidungen und in allen Diskussionen und über diese Düngeverordnung wird ja seit über 10 Jahren diskutiert. Erstmal, ob es überhaupt ein Problem gibt, wie sie reformiert werden soll. Das zieht sich ja seit Jahren hin und der Bauernverband als die Vertretung der Landwirtschaft hat wahrscheinlich auch nicht gerade die progressivste Rolle in der Problemlösung gespielt. Und wir müssen ja auch anerkennen, es ist ja nicht nur so, dass wir in Deutschland Probleme haben. Gucken Sie sich Dänemark an, gucken Sie sich die Niederlande an. Dort wurden massive Einschnitte vorgenommen, um mit der Wasserrahmenrichtlinie und der Nitratrichtlinie der EU in Einklang zu kommen. Und in Deutschland wurde das relativ lange verschleppt und deswegen kommt es jetzt umso stärker.
Das ist brutal gesagt, selber schuld.
Ich würde das gerne nochmal anders rumdrehen. Wenn wir in die Offensive gehen, haben wir gerade auch zusammen mit den Landwirten viel präzisere Nährstoff- und Düngebedarfsermittlungen entwickelt. Wir haben eine Sensorik. Wir können über webbasierte Nährstoffmanagementsysteme gehen, also in Kartensysteme hinein. Wir können im Rahmen der Digitalisierung in der Landwirtschaft ganz andere Vorgehensweisen anbieten. Und hier sind Lösungsansätze Interesse da. Es ist ja nun nicht überall so, aber es gibt Problemregionen, nicht nur, weil dort die Nutztierhaltung konzentriert ist, sondern auch, weil die Geologie, der Boden entsprechend problematisch ist für solche Produktionsformen, dass wir dort auch räumlich differenziert ganz anders vorgehen können. Das sollten wir nutzen.
Wird die Landwirtschaft zum Bauernopfer, diskutieren wir heute im SWR2-Forum und zwar mit Martin Schäberle, einem Bauern aus Greufelden, Sprecher, einer der Sprecher von Landschaft Verbindung, der Basisbewegung der Landwirtschaft, die die Demonstrationen jetzt wesentlich mit organisiert. Professor Christine Wieck, die Leiterin des Instituts für Agrarpolitik, landwirtschaftliche Marktlehre an der Uni Hohenheim und Professor Hubert Wiggering, dem Sprecher der Deutschen Agrarforschungsallianz. Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma, das alle empfinden, heraus? Wir haben auf der einen Seite die Bauern, die klagen, dass sie zu wenig Geld verdienen und trotzdem immer weniger werden, immer weniger Betriebe werden. Und auf der anderen Seite haben wir die Probleme im Umweltschutz. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus, Frau Professor Wieck?
Das ist eine sehr gute Frage. Hätte ich die Lösung, dann könnten wir anfangen, diese zu implementieren. Wie ja schon aufgezeigt wurde, sind es einfach viele einzelne Problemfelder, die sich mittlerweile zu einer großen Welle kumuliert haben. Das hat dazu geführt, dass die Bauern sehr aufgebracht sind, weil ja nicht nur Änderungen in der Düngeverordnung gefordert sind, sondern es geht auch um die Reduzierung Pestizideinsatz, besserer Insektenschutz, Tierwohl. Das alles kostet und auf der anderen Seite ist die Ökonomie sehr stark unter Druck. Von daher, wie kommen wir da raus? Es steht natürlich jetzt eine weitere oder die nächste Reform der EU-Agrarpolitik an. Diese Reform der EU-Agrarpolitik kann man nutzen, um hier Wege aufzuzeigen, wie man vielleicht Veränderungen umsetzen kann. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich auch mit der Agrar- und Ernährungswirtschaft und dem Lebensmitteleinzelhandel auseinandersetzen, um zu gucken, wie man auch hier mehr Einkommen für die Landwirte erzielen kann, damit alle diese Veränderungen, die Kosten, die Produktionskosten nach oben schieben werden, wie das für die Landwirtschaft möglich ist, diese zu stemmen.
Herr Schäberle, Sie haben ja unterschiedliche Betriebszweige. Ich habe schon gesagt, Sie haben 500 Muttersauen, produzieren also Ferkel, die dann zur Mast weiterverkauft werden. Sie haben aber auch Weideschweine. Sie haben eine Selbstvermarktung, Ackerland, 180 Hektar Weizen, Zuckerrüben, ein ehemals regulierter Markt. Welche dieser vielen Zweige, die Sie da haben, ist eigentlich der, wo Sie sagen, ja, da funktioniert die Sache?
Das sind eindeutig die Schweine. Im Schweine funktioniert ein Markt, das sehen wir aktuell sehr schön mit China, wo viel Schweinefleisch aufgrund der afrikanischen Schweinepest nachgefragt wird. Wenn der Markt leergefegt ist, steigt der Preis. Und die Weideschweine, das ist so ein Kleinbetriebszweig, den ich frisch angefangen habe. Mhm. Da muss ich sagen, da sitzen wir mit unserem Betrieb in einer Nische drin, die ich durchaus als hoffnungsvoll betrachte, wo es eine Bevölkerungsschicht gibt, die durchaus bereit ist, da ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben und dadurch auch eine höhere Qualität zu erzielen.
Aber Sie würden jeden für weltfremd halten, der sagt, der dann macht doch statt Muttersauen nur noch Weideschwein.
Ja. Das kann ich schon so sagen. Also das macht auch Arbeit, die Vermarktung dahinter. Und es sitzt nicht jeder im Ballungszentrum wie mein Betrieb. Das ist für sowas sehr vorteilhaft. Ich denke, jeder Betrieb muss seinen Weg finden.
Und was glauben Sie denn generell, was passieren müsste?
Ja, generell müsste passieren. Wir fordern über Europa gleiche Standards. Es kann nicht sein, dass in Spanien, Portugal anders produziert werden darf wie bei uns in Deutschland. Wir sitzen aber in einem Boot oder in einem großen Markt, wo wir austauschbar sind. Ob das Weizenkorn aus Russland kommt oder ob das Weizenkorn hier vor den Toren Stuttgarts gewachsen ist, ich werde keinen Unterschied merken. Und ich bin überzeugt, dass kein anderer einen Unterschied merkt, wenn er das Essen tut.
Herr Schäberle, ich bin ja in vielen Sachen auf Ihrer Seite, aber an einer Stelle würde ich gerne doch Sie ermuntern wollen, auch Sie als Landwirte insgesamt, viel stärker in die Offensive zu gehen. Denn ich glaube, dass wir nicht irgendwie eine zukünftige Landwirtschaft haben, sondern eine extrem vielfältige und regional ausgerichtete, standortgerechte Landwirtschaft. Es sind nur bestimmte Spielregeln, die meines Erachtens eingehalten werden sollten, nämlich dass wir zum Beispiel fruchtbare Böden vorrangig für die Produktion von Nahrungsmitteln nutzen und dort auch zum Beispiel ganz andere Fruchtfolgen ins Auge fassten, ausgerichtet auf die jeweiligen Böden wieder, dass wir, was Nutzpflanzenarten angeht, uns nichts vergeben sollten. Und auch gerade, wenn es darum geht, was neue Methoden im Pflanzenschutz angeht, dass wir eben mit weniger Chemikalien auskommen, mehr mechanische Verfahren haben, aber auch biologische Schutzwirkung von Untersaaten etc. mit einbeziehen und eine ganz anders strukturierte Agrarlandschaft bekommen, die eben artenreicher ist. Und bei der Nutztierhaltung bedeutet das dann eben, dass wir auch, da bleibe ich bei, die Größe der Tierbestände einfach überdenken müssen. Vor allen Dingen vor diesem Hintergrund der Verteilung im Raum, dass wir dort auch andere alternative Stallkonzepte benötigen. Dieses Wechselspiel geschlossene, offene Ställe oder was Sie in Sachen Freilandhaltung haben, wo es in Richtung neue Züchtungen geht. Und einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen hatten, sind, dass wir alternative Proteinquellen über Insekten gehen oder gar bis auch Diskussionen zu zellkultivierten Landwirtschaften, also im Labor produziertes Fleisch und so weiter diskutieren.
Ja, Herr Wiggering, es ist alles schön und gut und ich gehe da bei vielen Dingen, was Sie sagen, auch mit. Ökonomie ist nicht alles, müssen wir wissen, aber ohne die Ökonomie ist alles nichts. Wer bestellt, der muss bezahlen. Das ist in jedem, Wirtshaus so. Und Sie reden über alternative Stallkonzepte. Mein Stall, der gehört noch relativ viel der Bank. Und ich gehe davon aus, dass die Stallungen, die in Deutschland stehen, sehr vielen Banken noch gehören. Wer möchte dies bezahlen, dass wir morgen wieder Millionenbeträge setzen und übermorgen ist das, was wir gestern geredet haben, auch schon wieder vergessen, weil irgendjemand meint, er hat jetzt wieder die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Entschuldigung, dass ich das so in aller Deutlichkeit sagen muss. Mir wurde genau diese Systeme, mit denen wir heute produzieren, die wurden über Jahre entwickelt und da ist viel drin. Das wird nicht aus Jux und Dollerei so gemacht, sondern weil es tatsächlich notwendig ist. Wir reden immer von Tierschutz, Tierschutz. Wo ist denn der Anwenderschutz? Wenn ich bei unserer großen Autoindustrie ohne Handschuhe arbeite, dann gefährde ich meinen Arbeitsplatz, weil ich grob fahrlässig handle. Aber wir sollen in Systeme reingedrängt werden, wo wir von den Tieren massiv angegangen werden können. Wenn dies alles so gewünscht ist und jeder möchte Weideschweine haben wie bei mir, warum werde ich nicht überrennt? Ich habe sicherlich einen guten Absatz, aber das ist eine Nische, wenn ich Ihnen sage, das ist verschwindend gering, was ich da drüber absetze.
Frau Professor Wieg, kann man zu solchen Idealbildern, wie sie Professor Wiegering genannt hat, kommen über Preise oder kann man das nur über den Umbau von Subventionen? Denn die Bauern haben rein rechnerisch etwa die Hälfte ihrer Gewinne aus Direktzahlungen aus Brüssel, nichts anderes als Agrarsubventionen.
Also es ist illusorisch zu denken, dass man das alles über den Markt und die Preise regeln kann. Man braucht einen Mix aus Marktanreizen, Dinge, worüber man eine höhere Wertschätzung bis zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern bringt und damit höhere Preise erzielen kann. Aber es wird auch ohne Subventionen, Umlagen und Ähnliches, Mehrwertsteuer, da werden ja ganz viele Konzepte im Moment diskutiert, Abgaben, wie man diesen Umbau finanzieren kann und wie man dafür sorgen kann, dass nämlich genau die höheren Kosten, die bei den Landwirten und Landwirtinnen anfallen, wie man die auch vergüten kann.
Wir brauchen aber nicht noch mehr Subventionen, um noch mehr am Tropf zu hängen. Das ist doch alles Das ist doch alles kontraproduktiv. Wenn wir uns in der Landwirtschaft immer noch mehr am Tropf vom Staat hängen, ich bin überzeugter Landwirt, ich mache das wirklich gerne, aber diese Almosen, auf die wir angewiesen sind, damit wir niedrigste Lebensmittelpreise halten können, das ist doch aus dem letzten Jahrtausend. Wir brauchen komplett neue Systeme, da bin ich bei Ihnen. Zur Not gehen wir noch weiter zurück und schotten unseren Markt wieder ab. Aber da werden wir Landwirte für die Großindustrie geopfert. Wir stellen uns jedem auf der ganzen Welt. Ich reite gerne ein bisschen auf der Tierhaltung rum, denn da ist es am einfachsten darzustellen. Warum können wir nicht argentinisches Rindfleisch, das aus Feedlots kommt, mal darstellen, wie das tatsächlich produziert wird? Wenn wir unser deutsches Rindfleisch nach Argentinien über das, mit dem Schiff schaukeln, dann hat es auch eine andere Qualität, weil da ist ja schon ein paar Wochen unterwegs. Reifungsprozesse finden da im Fleisch statt. Im Pflanzenbau, warum ist es möglich, hier Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen, wo Rückstandsgrenzen erlaubt sind von Pflanzenschutzmitteln, die in der EU oder im Speziellen in Deutschland schon seit 10 Jahren verboten sind? Warum machen wir da keine Nulltoleranzen wie bei einer Gentechnik? Dann brauchen wir uns vor niemand fürchten. Dann bewegen wir uns auch im Pflanzenschutz. Aber Herr Wickering, Sie sagten, mit mehr Bodenbearbeitung das Unkrautmanagement zu machen. Da haben wir doch wiederum das Problem, dass wir Humus abbauen, was wir über Jahre aufgebaut haben. Wir kommen über die Digitalisierung sicherlich in den nächsten 10 Jahren Techniken, von denen wir drei alle nicht träumen aktuell. Und da ist sehr, sehr viel möglich. Und ich bin auch zutiefst überzeugt, dass wir keine Herbizide mehr benötigen in 20 Jahren, weil das irgendwelche kleine Roboter oder sonstige Maschinen für uns erledigen, ohne da groß die Pflüge einspannen zu müssen.
Aber lassen Sie mich das richtigstellen. Wenn wir hier, Herr Schäbele, ständig argumentieren, dass wir eine Stickstoffdüngung benötigen, um Humus aufzubauen, ist das der falsche Weg. Denn das suggeriert, dass wir nur darüber Humus aufbauen können. Wir müssen den Böden gegenüber ein ganz anderes Verhalten haben. Wir können das über ganz andere Fruchtfolgen, über Untersaaten, diese ganzen Anbausysteme zu überdenken. Da ist der Ansatz.
Lassen Sie uns aber bitte mal bei den Preisen und bei den Lösungen jetzt noch und bleiben.
Da würde ich auch gerne, Helga, darauf anspringen nochmal, denn das tauchte jetzt mehrfach auf, dass wir nirgendwo die ökologisch wahren Preise haben. Ich glaube, das muss man mal ganz deutlich aussprechen. Bisher zahlt eben kaum ein Konsument die wahren ökologischen und sozialen Kosten für Nahrungsmittel. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auch dem Konsumenten sagen muss, dass hier ein anderes Bewusstsein da sind. Das ist das Feld von Frau Wieck. Ich möchte mich da gar nicht aufs Glatteis begeben, aber hier wurden doch eben schon bestimmte Ansätze erwähnt, dass wir eine neue Regionalität brauchen, dass wir die regionalen Märkte ganz anders entwickeln müssen und dass wir auch neue Produktionsansätze denken müssen über die Bioökonomie. Wir werden auch ein ganz anderes Spektrum an Produkten demnächst bekommen. Gerade im Moment haben wir das.
Aber ja, das mit der Bioökonomie würde ich jetzt da nicht so. Ich meine, einerseits sagen Sie, man soll weniger Futtergetreide auf fruchtbaren Böden und anbauen. Andererseits Bioökonomieprodukte, also Produkte, die vielleicht in die Weiterverarbeitung gehen.
Sie meinen jetzt, dass wir wieder die Tankteller-Diskussion haben, genau, dass es diese Konkurrenz um Fläche ist. Ich glaube da nicht dran. Zum einen, wenn wir dieses Flächenargument bringen, da wiederholen wir uns.
Aber Sie haben doch das Flächenargument gebracht.
Ja, dass wir viel zu viel Futtermittel auf Fläche anbauen, die wir anderweitig nutzen könnten. Und dann rennen wir nicht in diese Problematik, dass es unbedingt eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion ist.
Frau Wieck, wie ist das mit dem internationalen Wettbewerb und der Austauschbarkeit von Produkten und der Internalisierung externer Kosten? Also der Tatsache, dass unterschiedliche Öko- und Sozialstandards auf der Welt existieren, die deutschen Bauern konkurrieren müssen mit anderen, ohne dass diese Kosten wirklich im Preis sich widerspiegeln.
Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt viele Vorschläge, wie man das zum Beispiel im Kakaobereich, im Kaffeebereich, Fairtrade. Es gibt viele Vorschläge, wie man das angehen kann. Es gibt ja, selbst Frau von der Leyen hat ja in ihrem Green Deal jetzt vorgeschlagen, doch eine CO2-Steuer auf bestimmte Importe zu erheben. Aber bis jetzt muss man leider auch sagen, das ist im freiwilligen Bereich oder im Ideenstatus. Und gerade wenn wir uns jetzt auf die landwirtschaftlichen Produkte fokussieren, wird da immer noch über den Marktpreis die Austauschbarkeit Importe versus heimische Produktion geregelt. Und diese Marktpreise reflektieren nicht die Kosten, die eigentlich nötig wären, um die Umwelt entsprechend zu schützen oder die Tiere, die Haltungssysteme zu verbessern. Dann wird vorgeschlagen Regionalität. Ja, Oder Abschottung der Märkte? Eher nein, weil der eine Trend ist natürlich, wir haben eine Internationalisierung, wir haben die Globalisierung, das hat uns auch viel Gutes gebracht. Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinter zurückgehen, auch wenn man sich anguckt, die EU-Kommission oder die EU, die Europäische Union verhandelt immer mehr Freihandelsabkommen. Das ist eigentlich genau der Trend. Dagegen anzugehen, das wird schwierig mit der Abschottung der Märkte. Regionalität ist ein Konzept, das ja auch von allen hoch geschätzt wird und in aller Munde ist. Aber auch hier muss man sagen, das ist in vielen Fällen, gerade in der Ernährungsindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel, mehr ein Lippenbekenntnis, als dass es jetzt wirklich Aufschläge gibt, weil ein Produkt von der Schwäbischen Alb oder aus dem Schwarzwald oder aus der Eifel kommt.
Alles Dilemmata. Wo ist die Lösung?
Die Lösung ist, und das Landschaftsverbindung hat da ja wirklich viel Problembewusstsein durch ihre Demonstration und ihre Lautstärke hergestellt. Es gab dieses Treffen im Bundeskanzleramt. Frau Merkel mit der Bundesministerin zusammen haben angekündigt, sie wollen sich jetzt auch einen runden Tisch mit der Lebensmittelindustrie machen. Und das halte ich für sehr wichtig. Diese Marktpartner müssen mit ins Boot. Die sind Teil der Lösung. Und wenn Regionalität und mehr Wertschöpfung über Regionalität erreicht werden soll und nicht nur in Nischenprodukten oder in kleinen Segmenten, dann muss es mit der Agrar- und Ernährungsindustrie zusammengehen.
Professor Wiegering, wie sieht eine Lösung Ihrer Auffassung nach am Ende aus?
Also es wurde eben schon mal dieses Wort Gesellschaftsvertrag genannt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, dass wir diesen großen Wurf von jetzt auf gleich hinbekommen. Aber in diesen Prozess hineinzugehen, dieses Momentum, was wir momentan haben, zu nutzen, dass Leute ganz anders sensibilisiert sind, dabei aber aus diesem Protestansatz raus in die Offensive gehend mit all diesen Akteuren, die längst benannt worden sind, da sehe ich die Lösung. Es liegen Ansätze auf dem Tisch. Es wird nicht überall ein und dieselbe Lösung geben, aber dass sich da was ändern muss, glaube ich, das sollten wir im Moment nutzen.
Haben wir die Zeit dafür? Wir haben ja 2-3 Jahrzehnte die gleichen Probleme gewälzt, gekaut, ohne sie zu lösen.
Wenn wir ständig hingehen und jetzt nur gegenhalten und aufzeigen, was wir nicht können, werden wir noch mehr Zeit verlieren. Wir sollten uns, glaube ich, schon die nächsten 3, 4, 5 Jahre Zeit nehmen, aber wirklich ganz offensiv mit ganz anderen Formaten eine Weiterentwicklung der Bürgerforen und was auch immer möglich ist, nutzen, um da voranzukommen.
Herr Schäberle, was glauben Sie, wie Sie Ihre Probleme gelöst kriegen können?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich die Lösung auf dem Tisch hätte, dann wäre ich der gefeierte Mann. Ich denke, wir müssen schon den Verbraucher und die urbane Gesellschaft mitnehmen, was wir die vergangenen Jahre total verpasst haben, warum wir wie und was produzieren. Es muss eine deutlich höhere Wertschätzung der heimisch produzierten Lebensmittel erreicht werden und wir müssen vor allen Dingen den Lebensmitteleinzelhandel mit ins Boot bekommen. Und über Regionalprogramme, das sind bis dato alles nur Nischen. Wenn wir es schaffen sollten, dass für regionale Produkte in der Fläche mehr bezahlt wird, dann kann man auch deutlich höhere Standards umsetzen, wo wir uns nicht dagegen verwehren, was ich hier immer wieder höre, dass wir Blockadehaltung haben. Nein, die haben wir definitiv nicht, eine Blockadehaltung. Wir entwickeln uns gerne weiter, aber es muss entlohnt werden. Und ich glaube, wir können es tatsächlich nur schaffen, wenn unsere Produkte einen höheren Preis am Markt erzielen, weil sie made in Germany sind oder made in Baden-Württemberg. Darüber könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert, aber das ist ein ganz, ganz, ganz langer Weg.
Was fordern Sie denn jetzt? Also Sie haben sich gegen die Nitratrichtlinie ausgesprochen, gegen das Landwirtschaftspaket. Wofür würden Sie sich jetzt im nächsten Jahr aussprechen? Wofür?
Ja, es ist immer einfacher, sich gegen etwas auszusprechen, wie sich für etwas zu bekennen. Wir bekennen uns zur Regionalität, wir bekennen uns zu hochwertigen Lebensmitteln, die wir produzieren. Ich denke, wir sind da weltweit führend, weil deutsche Lebensmittel sind weltweit sehr gefragt. Wir bekennen uns natürlich auch zum Natur-, Umwelt- und Tierschutz. Da sind wir gerne bereit, mitzuarbeiten. Es muss aber auch auf dieser Ebene alles im Machbaren sein. Wir fallen da viele, viele Dinge ein, wo gefordert werden, wo ich heute schon weiß, das ist zum Scheitern verurteilt. Nehmt uns mit, redet mit uns, das ist eine Sache, und wir reden gerne mit jedem. Ich habe seit Oktober, seit ich da dabei bin, mit Personen geredet. A, habe ich nicht gedacht, dass ich da mal rankomme an die Personen, dass man da Gespräche führen kann. Und des Weiteren auch mit Personengruppen in Diskussion getreten, wo ich noch vor einem halben Jahr gesagt habe, mit denen da, wenn die am Tisch sitzen, dann stehe ich wieder auf. Wir sollten uns alle...
Wer wäre das gewesen?
Na, das behalte ich lieber für mich.
Gut, eine neue Runde der Debatte um die Agrarpolitik, vielleicht mit mehr Erfolg als die Runden der vergangenen Jahrzehnte. Die Bauern kämpfen um ihre Zukunft auf den Straßen und in der öffentlichen Meinung. Wir haben im SWR2-Forum diskutiert mit Martin Schäberle, Bauer aus Gäufelden, einer der Sprecher von Landschaft Verbindung, Professor Christine Wieck, der Leiterin des Instituts für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Marktlehre an der Uni Hohenheim, und Professor Hubert Wiggering, dem Sprecher der Deutschen Agrarforschungsallianz. Wird die Landwirtschaft zum Bauernopfer, war das Thema. Mein Name ist Werner Eckert.